Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht.
Wie lässt sich Musikgeschichte neu schreiben? Für das Langzeitforschungsprojekt NS-Verfolgung und Musikgeschichte bedeutet das zunächst einmal, Biografien von verfolgten Musikerinnen und Musikern zu rekonstruieren, auch Geodaten dieser Lebenswege zu analysieren und Kompositionen neu zu entdecken. Die Zeit des Nationalsozialismus ist auch mit Blick auf die Musikgeschichte eines der düstersten historischen Kapitel. Die Musikgeschichtsschreibung sähe anders aus, hätte es den Terror des NS-Regimes nicht gegeben. Die Verfolgung von Musikerinnen und Musikern in den Jahren von 1933 bis 1945 hat massiven, auch weltweiten Einfluss auf das immaterielle Kulturgut Musik genommen. In Deutschland ebenso wie in den annektierten und besetzten Ländern kam es zu erheblichen Verlusten, im Exil aber auch zu produktiven Entwicklungen in allen Bereichen des Musiklebens. Geflüchtete Musikerinnen und Musiker komponierten, musizierten, unterrichteten. Reichhaltige, aber bisher nicht ausgeschöpfte Quellen warten darauf, erschlossen zu werden, um eben die Musikgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts zu revidieren, das heißt unter anderem sie zu korrigieren und zu präzisieren. Gerade auch verfolgte und ermordete Personen können so mit ihrem Schaffen einen angemessenen Platz in der Musikgeschichte einnehmen. Die Forschung auf diesem Feld bekommt jetzt einen neuen Schub. Seit Beginn des Jahres 2025 gibt es an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg das neue Langzeitvorhaben NS-Verfolgung und Musikgeschichte, ein Forschungsprojekt im Rahmen des Akademienprogramms. Das neue Projekt wird bis Ende des Jahres 2042 laufen, also 18 Jahre. Der zweite Teil des Projekttitels lautet »Revisionen aus biografischer und geografischer Perspektive«. Was ist damit gemeint? Wie gestaltet sich diese Forschungsarbeit genau? Diese und andere Fragen hat der Projektleiter Professor Dr. Friedrich Geiger in unserem Podcast »Wissenschaft als Kompass« beantwortet. Er ist Professor für historische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater München. Die Hochschule ist, ebenso wie die Universität Hamburg, Kooperationspartnerin bei diesem Langzeitforschungsprojekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Die Forschung zu Musik in Diktaturen und im Exil gehört seit rund 30 Jahren zu den Arbeitsschwerpunkten von Friedrich Geiger. Sie hören Auszüge aus der Gesprächsfassung der Podcast-Folge, die wir am 12. Mai 2025 mit ihm aufgenommen haben. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Hallo. Revisionen aus biografischer und geografischer Perspektive. Der Projektuntertitel benennt zwei der Kernaufgaben, die bis 2042 die Arbeit des Langzeitvorhabens NS-Verfolgung und Musikgeschichte bestimmen. Wobei die Recherche von Biografien verfolgter und ermordeter Musikerinnen und Musiker Ausgangspunkt für einen neuen Blick auf die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts ist, betont Projektleiter Friedrich Geiger.
Man kann das eigentlich nur über die Biografien nachzeichnen. Die Biografien sind für uns die roten Linien sozusagen, anhand derer wir auch bestimmte Themen überhaupt erst dingfest machen können. Also wenn wir eben eine kritische Anzahl von Biografien haben, stellen wir fest, das ist offenbar ein wichtiges Thema gewesen, dass wir dann auch auf der Basis mehrerer Biografien, prosopografisch würde man im Wissenschaftsjargon sagen, also gruppenbiografisch, eigentlich auch auf einer etwas abstrakteren Ebene angehen können. Und das kann man aber erst eigentlich identifizieren, wenn man eben über genügend Personen Bescheid weiß. Und es ist eben vielfach so, dass wir erst auf der Basis dieser Lebenswege bestimmte Dinge überhaupt bemerken.
Ein Anliegen des Projekts ist es, wie Geiger sagt, die weißen Flecken auf der Landkarte des musikalischen Exils zu identifizieren, auch insbesondere für die Zeit vor 1933.
Da versuchen wir jetzt eben mit einer gewissen Systematik diese Flecken noch zu bearbeiten und einfach zusammenzutragen, was uns noch fehlt, um auch bestimmte Zusammenhänge herstellen zu können und bestimmte Sachen auch in ihrer langfristigen Auswirkung bis heute zum Teil zu verstehen.
Da solche weißen Flecken schwer zu orten seien, ist das Lex-M, das Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, Dreh- und Angelpunkt der biografischen Forschung im Rahmen vom Langzeitvorhaben NS-Verfolgung und Musikgeschichte. Das Lex-M besteht seit 2005 und ist als Online-Lexikon schnell zu aktualisieren. Friedrich Geiger ist einer der Herausgeber.
Wir haben insgesamt 5.500 Namen dort eingetragen. Das betrifft jetzt nur Musikerinnen und Musiker aus Deutschland und Österreich mit ein paar Ausnahmen, aber in der Hauptsache eben aus Deutschland und Österreich. Von diesen 5.500 Namen konnten wir bis jetzt knapp 1.000 zu ausführlichen Biografien ausarbeiten. Also es fehlen uns hier schon 4.500 Namen. Und dann muss man sich vorstellen, kommen ja noch dazu die ganzen annektierten Gebiete, die eroberten, besetzten Gebiete nach 1938, als der Nationalsozialismus begonnen hat, sich expansiv, aggressiv auszuweiten. 1942 war das territorial auf dem Höhepunkt und fast ganz Europa war im Prinzip unter NS-Einfluss. Das heißt, diese ganzen Zahlen muss man enorm hochrechnen, sodass es also einfach schon um eine unglaublich große Zahl an Biografien geht. Die werden wir auch in diesen 18 Jahren leider nicht alle natürlich irgendwie zu fassen bekommen, aber wir können akkumulieren und je mehr man natürlich über einzelne Personen weiß, je mehr Einzelbiografien man hat, desto besser kann man auch feststellen, wo sind vielleicht gruppenbiografische Themen, die relevant sind. Man kann also einfach identifizieren, was war denn überhaupt eigentlich wichtig und auf diese Weise kann man diese weißen Flecken etwas besser eingrenzen.
Durch den gruppenbiografischen Ansatz hoffen Musikwissenschaftsprofessor Friedrich Geiger und sein Team, grundsätzlichere Aussagen zu bestimmten Berufsgruppen im Bereich beispielsweise der Komposition und der Oper zu treffen, ebenso zu Entwicklungen im Jazz oder der Wagner-Interpretation. Um hier zu fundierten Ergebnissen zu kommen, braucht es die akribische Recherche von Einzelbiografien. Jede dieser Recherchen verlangt beides: Forschungsroutinen und geradezu detektivische Kreativität.
Also natürlich hat man nach vielen Jahren auf dem Gebiet so eine gewisse Routine, was man so an Institutionen absucht. Also wir müssen mal uns den Fall vorstellen, der eigentlich in vielerlei Hinsicht ein Normalfall ist. Man hat wirklich nur einen Namen und Lebensdaten. Im Idealfall hat man ein Todesdatum. Meist hat man aber auch nur ein Geburtsdatum und weiß eben zum Beispiel, dass diese Person auf irgendeiner Deportationsliste stand. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die wir routinemäßig machen. Also man guckt bei Einwohnermeldeämtern nach in der Region, wo diese Person herstammt. Wir konsultieren eben häufig Yad Vashem und andere Institutionen, die Auskunft geben könnten über potenzielle Todesdaten in Vernichtungslagern oder Konzentrationslagern. Wir versuchen dann eben, wenn man weiß, eine Person hat eine bestimmte Ausbildung, zum Beispiel, ich greife jetzt mal ein Beispiel heraus, am Konservatorium in Leipzig oder sowas gemacht, dann kontaktiert man diese Institution und versucht, Schülerakten oder so etwas zu finden, die dann ja häufig wiederum auch Lebensläufe enthalten, aus denen man dann wiederum Daten gewinnt, die man aber natürlich alle wieder prüfen muss, ob die so stimmen. Und eine ganz wichtige Quelle für uns sind auch Entschädigungsakten. Das ist eine sehr spezielle Aktensorte, die normalerweise in der Musikwissenschaft nicht so unbedingt herangezogen wird, für uns aber eine ganz große Rolle spielt. Das sind Akten, wo verfolgte Menschen nach 1945 an die Bundesrepublik Deutschland Entschädigungsansprüche gestellt haben aufgrund eines entsprechenden Gesetzes. Und die waren aber genötigt, um diese Entschädigungen bemessen zu können, sehr genau nachzuweisen, welcher Schaden ist mir eigentlich entstanden durch das NS-Regime. Und das wiederum erforderte dann darzustellen, was man eigentlich beruflich vorher gemacht hatte und das auch nachzuweisen. Und das ist in vielerlei Fällen eine außerordentlich beklemmende Lektüre, weil man merkt, wie schwierig das für diese Leute zum Teil war, diese Unterlagen überhaupt beibringen zu können.
Denn der Krieg hat auch solche Akten zerstört. Hinzu kommen die Umstände der Flucht, die ebenfalls für Lücken in den Unterlagen der Musikerinnen und Musiker sorgten.
Weil die ja teilweise geflüchtet waren von einem Tag auf den anderen und dann eben zum Beispiel irgendwelche Anstellungsverträge nicht mehr hatten. Und dann ist aber an dem Opernhaus, wo beispielsweise jemand beschäftigt war, das Archiv ausgebombt worden. Und es ist quasi nicht mehr möglich gewesen, eine genaue Anstellungszeit nachzuvollziehen, was dann in vielen Fällen auch zur Ablehnung von Entschädigungsansprüchen geführt hat, aus so einem bürokratischen Gestus heraus. Und dieser enorme Aufwand, der für diese Person damals ganz schrecklich gewesen sein muss, ist aber, das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber sozusagen aus einer Historikerperspektive natürlich insofern ein Gewinn, als wir dadurch sehr viele Daten, sehr genaue Beschreibungen der Tätigkeiten unter Umständen erhalten und dann wieder Ansatzpunkte haben, die wir verifizieren können und eben feststellen können, was dann jemand gemacht hat. Und ein Berliner Kollege, Matthias Pascerni, hat mal in einem Aufsatz diese Entschädigungsakten deshalb mit der schönen Formulierung bezeichnet, das sei eine Art Ersatzüberlieferung der Musikgeschichte der 20er und 30er Jahre. Das ist wirklich so. Also große Teile erfahren wir wirklich nur aus diesen Akten.
Schwieriger gestaltet sich in der Regel die Recherche von Biografien der Musikerinnen und Musiker, die das NS-Regime ermordet hat.
Da hat sich ja in den allermeisten Fällen kein Nachlass oder etwas Ähnliches erhalten. Manchmal hat man das große Glück, dass man recherchieren kann, dass diese Menschen, die ja in vielen Fällen ziemlich genau wussten, was ihnen bevorsteht. Also viele auch nicht, aber viele wussten doch sehr genau, das ist jetzt ein Weg, der mich sozusagen irgendwie ins Verderben führt. Auch wenn man sich sozusagen so etwas wie Auschwitz vielleicht nicht vorstellen konnte, aber viele ahnten, dass sie nicht zurückkommen. Und haben dann vorsorglich an Verwandte, Freunde, Bekannte große Teile eben ihres Nachlasses, Manuskripte beispielsweise oder sowas gegeben. Also in vielen Fällen hat man das Glück, dass man das irgendwo aufspüren kann. Das ist aber eine wirkliche Detektivarbeit, wo man einfach genau nachgucken muss, wann hat diese Person diesen Sammelbefehl erhalten, was hat die dann vorher gemacht, dann klappert man systematisch ab, aus welchen Personen bestand dieser Bekanntenkreis, versucht da auch Nachfahren zu kontaktieren und so. Also das ist ein schon enormer Rechercheaufwand, der sich aber in vielen Fällen dann tatsächlich lohnt. Es gelingt dann doch immer wieder auch so etwas aufzufinden.
Nicht selten spielen dabei Funde auf Dachböden eine zentrale Rolle.
Das klingt immer wie so ein völliges Klischee, aber das ist tatsächlich ganz oft so. Auch manchmal haben wir auch das Glück, dass wir kontaktiert werden von Leuten, die sagen, ich habe hier auf dem Dachboden tatsächlich so einen Koffer, da sind lauter Noten drin und Aufzeichnungen, wollen sich das mal angucken oder so. Und das sind oft dann unglaubliche Funde, die uns dann eben tatsächlich die berufliche Existenz einer Musikerperson erschließen bis zu diesem Zeitpunkt.
Die neu recherchierten Biografien präzisieren den Blick auf die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das ist die biografische Perspektive. Durch die Vertreibung und insbesondere Flucht sind zahlreiche Musikerinnen und Musiker in fast alle Länder der Welt gelangt. Auch diese Fluchtbewegungen analysiert das Projekt mit der geplanten Revision der Musikgeschichte aus geografischer Perspektive. Das heißt, die geografischen Daten in den recherchierten Biografien ermöglichen raumzeitliche Analysen der Musikerverfolgung. Projektleiter Friedrich Geiger hat hierfür ein Kartografieverfahren als musikhistorische Methode mitentwickelt.
Also da ist ganz wichtig, dass wir Kartografie als ein methodisches Instrument sozusagen mit heranziehen, das ein methodisches Instrument ist. Heuristisch würde man sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, dass uns also hilft, überhaupt erstmal Fragestellungen zu entdecken, aufzufinden. Und das ist eben mit Karten, gerade wenn man es mit so Fragen zu tun hat, die kulturgeografisch sind, sehr viel einfacher möglich, als wenn man reine Datenbanken hat. Das LexM als Online-Lexikon ist ja in einer bestimmten Ebene nichts anderes als eine riesengroße Datenbank, in der ganz viele biografische Daten stecken, aber eben auch Geodaten. Also wo sind Menschen geboren, wo sind sie ausgebildet worden, wo haben sie gewirkt, als sie vertrieben worden, wo sind sie dann hingegangen, dann sind sie vielleicht in ein Land gegangen wie Frankreich, das aber dann 1940 auch von dem NS-Terror überrollt wurde, mussten nochmal emigrieren, wo sind sie dann hingegangen und so weiter. Und wo sind sie vielleicht dann auch nach 1945 nochmal gewesen und haben vielleicht auch nochmal den Standort gewechselt? Also das ist eine Unzahl von Geodaten und wenn man die einfach in einer Datenbank hat, sind sie unanschaulich und führen nicht zu weiteren Erkenntnissen, sondern dann ist das ein Datenspeicher, der erstmal sozusagen, es ist zwar gut, dass man das hat, aber man zieht erstmal noch keine Schlüsse draus, weil wir einfach nicht in der Lage sind, es auf diese Weise zu überblicken. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen eine kartografische Darstellung dieser Daten habe, und da arbeiten wir eben sehr produktiv mit der Hafen City Universität zusammen, mit dem Kollegen Jochen Schiewe, der dort eine Professur für Geovisualisierung hat. Und das Geolab an der HCU beschäftigt sich mit nichts anderem als der Sichtbarmachung geografischer Daten. Und wir haben jetzt erfreulicherweise die Möglichkeit gehabt, eben auch eine Stelle für die Kartografie bei uns im Projekt einzurichten. Das macht der Kollege Bonan Wey, der auch ein Schüler ist von Jochen Schiewe und dort ausgebildet worden ist zu großen Teilen. Das sind Spezialisten, die eben, was die Sichtbarmachung von solchen Geodaten angeht, ungeheuer einfallsreich sind.
Die Kartografien machen gerade auch sichtbar, wie sich Musikerinnen und Musiker auf der Flucht und im Exil beeinflusst haben, welche Rolle der Aufenthalt in Exilländern gespielt hat. Kurz, die Kartografien machen musikkulturelle Transferdynamiken sichtbar.
Das hilft uns vielfach überhaupt erst, Fragestellungen zu identifizieren. Wenn wir einfach bestimmte geografische Sachverhalte erstmal sehen in einem Kartenbild und uns das andeutet, welche Quantitäten von Menschen sind wann wo hingegangen und so weiter, dann erkennt man überhaupt erst, oh, an der Stelle müssen wir mal genauer hinsehen. Da haben sich offenbar auch Leute getroffen, die sich von woanders kannten zum Beispiel, oder Leute haben sich an einer bestimmten Stelle kennengelernt und sind dann wieder in verschiedene Richtungen verstreut worden, inwieweit haben sich auch die Ideen verteilt, die dort gemeinsam von den Leuten vorher entwickelt worden sind und so weiter.
In der biografischen Forschung zu verfolgten Musikerinnen und Musikern ist es nicht selten, dass Friedrich Geiger und sein Projektteam bisher unbekannte Musikwerke entdecken. Diese wieder aufzuführen ist möglich durch die Professur Geigers an der Hochschule für Musik und Theater München. So sind sogenannte Research Concerts geplant.
Wenn wir beispielsweise von einer Komponistin oder einem Komponisten Werke entdeckt haben, was ganz oft der Fall ist, die noch niemand kennt. Also wir haben ganz, ganz, ganz viel Repertoire von Stücken, die überhaupt noch nie aufgeführt worden sind oder die einmal aufgeführt worden sind und dann nie wieder. Aber dieses auch etwas klischeehaft anmutende für die Schublade komponieren, das war natürlich in dem Kontext ungeheuer verbreitet. Teilweise, weil es sich um Kompositionen handelte, von denen man wusste, dass sie in NS-Deutschland nicht aufgeführt werden konnte. Das betrifft Komponisten wie Karl Amadeus Hartmann zum Beispiel, der mittlerweile etwas bekannter ist. Da gab es aber noch mehr solche Fälle. Oder eben Kompositionen von Menschen im Exil, die eine Riesensymphonie komponiert haben, aber nicht die Kontakte, um jetzt an irgendein Orchester zu kommen, das die vielleicht aufführen könnte. Also da haben wir ein riesiges Repertoire an Musik, die niemand kennt, die aber in vielen Fällen qualitativ absolut erstrangig ist. Und solche Stücke erarbeiten wir dann gemeinsam mit Studierenden und führen die in solchen Konzerten auf und informieren dann natürlich auch über die Personen, die komponiert haben.
Wesentlich für die Gesamtkonzeption des Langzeitvorhabens NS-Verfolgung und Musikgeschichte sind ebenso 5 internationale Kongresse zu übergeordneten Themen der Exilmusikforschung. Geplant ist etwa im Jahr 2027 ein Kongress zur musikalischen Interpretation im Exil. Die vielfältigen Pläne des Akademieprojekts zielen laut Projektleiter Friedrich Geiger auch darauf ab, ein Bewusstsein für die herrschende Sicht auf die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts zu schaffen und für deren Lücken. Aktuell bezieht die Musikgeschichtsschreibung die globalen Verwerfungen durch den NS-Terror zu wenig ein. Insbesondere die langfristigen Konsequenzen der Zwangsmigration von Musikerinnen und Musikern sind in weiten Teilen unerschlossen. Das Forschungsprojekt NS-Verfolgung und Musikgeschichte hat sich entsprechend zum Ziel gesetzt, hierüber aufzuklären und Musikgeschichte zu revidieren, ebenso wie zu vervollständigen.
Das ist für uns ein ganz starker Impuls, also in gewisser Weise tatsächlich Dinge, die der Nationalsozialismus versucht hat, in eine bestimmte Richtung zu treiben, zu biegen, auch möglichst vielleicht ein Stück weit wenigstens wieder zurückbiegen zu können. Da geht es ganz stark einfach auch um verweigerte Öffentlichkeit. Also, dass eben Musikerinnen und Musikern die Öffentlichkeit verweigert wurde, und Musik kann ohne Öffentlichkeit fast nicht existieren. Es braucht immer die Hörerinnen und Hörer, es braucht immer die Darbietungsmöglichkeit und eine freie Diskussion über ästhetische Fragen. Und wir hoffen, dass wir zumindest ein kleines Stück diese Öffentlichkeit eben wiederherstellen können und auf diese Weise Musik zur Diskussion stellen können und musikalische Traditionen, Ideen, Diskurse, denen diese Öffentlichkeit eben verweigert worden ist.
Sagt Friedrich Geiger, Professor für historische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater München. Als Leiter des Langzeitvorhabens NS-Verfolgung und Musikgeschichte hat er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Blick, welche Funktion Musik gerade auch an Orten des NS-Terrors wie in Ghettos und Konzentrationslagern zukam. Hier, wie auf allen Forschungsfeldern des Projekts, gelte es laut Geiger, den Blick auch in die Gegenwart zu richten und Bezüge zu aktuellen Entwicklungen herzustellen.
Wir hoffen eben einfach, dass auch was den Missbrauch von Musik durch solche autoritären Regime angeht, wir in unserem Projekt Erkenntnisse gewinnen können, die uns eben helfen, auch heutzutage und in Zukunft mit solchen Fragen umzugehen.
Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.
Sie können unseren Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast Wissenschaft als Kompass eine Heimat auf unserer Website www.hamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.